Da kann ich allen KollegInnen auch wirklich nur dazu raten, in gutes Equipment zu investieren, weil das ist meiner Meinung nach die Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kultur im Ohr. Ich bin Viola Gräfenstein. In meinem Podcast spreche ich mit Kulturschaffenden, die sich mit ihrem Business auf neue, auch digitale Wege begeben und sich damit sichtbarer machen. In dieser Folge spreche ich mit Vail Fuchs. Vail ist Schauspielerin, Sprecherin, Sängerin, Pferdeliebhaberin und Buchautorin aus Berlin. Gerade hat sie ihr neues Album Zerbrechlich und ein Hörbuch veröffentlicht. Vail erzählt mir, wie sie Rückschläge in der Pandemiezeit und ihre schwere Kopftumorerkrankung gemeistert hat und wie sie sich durch digitale Mittel neue finanzielle Wege für sich erkämpft hat. Hallo Vail, schön, dass du mein Gast in dieser Folge bist. Herzlich willkommen. Vail, du bist eine echte Kämpferin und hast in vielerlei Hinsicht eine schwere Zeit hinter dir. Du hast für dich in dieser turbulenten Zeit neue, auch digitale Wege gefunden. Das Thema Sichtbarkeit spielt für dich eine große Rolle. Inwiefern?
Vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Es ist natürlich auch gleich recherchiert und bin ganz begeistert, was du so treibst. Insofern freue ich mich einmal mehr, dass ich dein Gesprächspartner sein darf, Partnerin. Sichtbarkeit in Zeiten von Corona ist tatsächlich für mich als Künstlerin gar nicht so weit entfernt von Sichtbarkeit ohne Corona, weil als Künstlerin bist du halt wirklich jederzeit in der Situation, dich sichtbar machen zu müssen. Anders geht es nicht. Hollywood ruft nicht an, wenn wir SchauspielerInnen auf dem Kanapé liegen und auf den Anruf warten. Genauso wenig tun es die Sprecherjobs, die Agenturen oder sonstige Termine. Gigs buchen sich nicht von alleine. Also Sichtbarkeit ist, glaube ich, mit das größte Thema als Künstlerin sowieso. Und insofern hat sich in Zeiten von Corona nicht besonders viel geändert, außer dass die Auftrittsmöglichkeiten und die Buchbarkeiten, die haben sich halt stark geändert. Und ich bin noch ein spezieller Fall, weil ich auch noch ganz furchtbar krank geworden bin in der Zeit von Corona, allerdings nicht mit Corona. Insofern habe ich sowieso ein Jahr Auszeit gehabt und nicht so viel von den großen Problemen mitbekommen, die viele andere KünstlerInnen um mich herum hatten. Aber auch mich betraf es. Ich habe wirklich gar nicht drehen können, weil nicht gedreht wurde. Als Schauspielerin mit Maske zu drehen, klar, es gab dann ein Jahr später die Versuche in den Serien darauf einzugehen, mit Maske zu drehen, pipapo. Aber machen wir uns nichts vor, ein Jahr lang kam eigentlich alles zum Stillstand und die Produktionsfirmen haben Berge versetzen müssen, um überhaupt Produktion realisieren zu können. Und dann wurden auch noch alle krank, weil Corona ja nun mal kein Hirngespinst ist. Also egal wie man jetzt dazu steht, ob das jetzt nur eine Grippe ist oder einfach eine furchtbare, schlimme Version davon. Krank ist krank und mit Grippe kann man auch nicht drehen. Und dadurch, dass es so hoch ansteckend war, sind also um mich herum überall, ob es Theater war, im Film, in der Cast, man hat angefangen, juhu, und zwei Tage später wurde der ganze Laden geschlossen. So, das ist halt einfach wahnsinnig schwer gewesen und auch zum Teil natürlich immer noch. Und es sind tatsächlich in dem Fall nicht nur die Kosten, die ad hoc anfallen, sondern auch die Undurchführbarkeit des Projektes. Also es ist vielleicht eine kleine Anekdote aus meinen Zeiten bei der Serie. Ich war ja bei der Bavaria, habe ich angefangen mit einer Serie, die nannte sich Marienhof damals. Und das war so mein erster Stall. Und ich weiß noch, ich bin ja Hamburgerin, lebe aber in Berlin und ich musste zum Drehen in München leben. Die Serie wurde in München gedreht und mir wurde damals gesagt, wenn ich am Wochenende nach Hause fliegen will, dann muss ich einen Tag vor Produktion wieder in München sein, damit gewährleistet ist, dass ich nicht zu spät komme oder gar nicht, weil ein Flieger ausfällt oder die Bahn oder. Und natürlich haben wir das in den Jahren dann immer lockerer gesehen und einmal hat es mich dann erwischt. Ich bin am selben Tag zum Dreh geflogen, an dem ich drehte. Mein Flieger hatte 3 Stunden Verspätung, dann stand ich auch noch im Stau. Ich war insgesamt einen halben Tag zu spät und das war ein Riesenproblem und das durfte ich mir auch nur ein einziges Mal leisten. In dem Fall sind Kollegen eingesprungen und die haben einfach alles, was möglich war, gemacht, um den Tag umzudisponieren. Ich hatte einfach Glück. Wären die krank gewesen, wäre noch jemand anders nicht da gewesen. Ich hätte da gesessen und wäre mit Zehntausenden von Euros haftbar gewesen. Einfach, weil ich die Produktion aufgehalten habe und diese Gelder verursacht habe. Das ist früher Worst Case gewesen. Durch Corona war es so, dass man auch nicht weiterdrehen durfte, weil jeder im Team, der Kontakt hatte mit dem Corona-infizierten Individuum, durfte 14 Tage lang nichts machen. Und das betraf dann einfach mal 30 Leute vom Team. Und was willst du machen? Alle austauschen?
Vielen Dank für diesen Einblick hinter die Kulissen einer Produktion. Um nicht nur davon abhängig zu sein, inwiefern hast du dich noch auf andere Füße gestellt, um etwas zu verdienen und sichtbar zu bleiben?
Also was man bei mir wirklich sagen kann, was mir den Allerwertesten gerettet hat, ist, dass ich so breit aufgestellt bin als Künstlerin. Ich habe im Bereich des Sprechens schon ein kleines bisschen vor Corona gearbeitet, aber noch nicht mit Schwerpunkt. Ich habe als Studiosängerin gearbeitet, also ich habe ja als Popmusikerin mein eigenes Musikprojekt, schreibe Songs und bringe regelmäßig Singles und Alben raus. Aber ich bin natürlich auch buchbar als Studiosängerin und als solche hatte ich schon vor Corona ein eigenes Studio. Das habe ich mir über die letzten 10 Jahre zusammengebaut und um eben von zu Hause Vocals zuarbeiten zu können, die ich auch selber schneiden kann. Also ich bin so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau geworden, auf natürlichem Weg, jetzt nicht durch Corona. Und das hat mir den Hintern gerettet, als es dann alles, als ein Shutdown nach dem anderen kam, keine Studiosängerinnen mehr im Studio gebucht werden konnten, keine SprecherInnen mehr im Studio gebucht werden konnten. Da waren die KollegInnen, Entschuldigung, dass ich hier so durchgender, ich habe gerade ein Genderbuch eingesprochen, ich kann gar nicht mehr anders. Da traf es natürlich uns mit Home-Studio nur halb so hart, weil wir wurden gebucht wie nie zuvor. Und sich das in meinem Falle, Gott sei Dank, auch weiterhin verfestigt hat. Also für mich ist ganz klar als Künstlerin, egal in welchem Bereich, außer live natürlich, ne? Live kannst du nur spielen, wenn du live vor Publikum sitzt. Aber so als Sängerin, Sprecherin kann ich von zu Hause aus und werde ich nach wie vor von zu Hause aus stärker gebucht als vorher. Weil natürlich auch die Studios Kosten sparen, ne? Und jetzt bei der ganzen Energiekrise, wir haben ja nicht nur Corona gehabt, wir haben auch noch einen Krieg und alle sind froh, wenn es so leicht und so kostensparend wie möglich geht. Und da kann ich allen KollegInnen auch wirklich nur dazu raten, in gutes Equipment zu investieren, weil das ist meiner Meinung nach die Zukunft.
Welche Tipps kannst du angehenden Künstlerinnen und Künstlern geben?
Grundsätzlich, ich unterrichte ja seit 4 Jahren als musikalische Leitung an einem kleinen Kindermusiktheater in Potsdam. Und das ist so unser nachwachsender Rohstoff an KünstlerInnen, die da um mich herum touren. Natürlich wollen nicht alle in der Kunst bleiben, aber die sind halt ab 4 bis 16 und viele sind natürlich auch dabei, die dann Castings schnuppern wollen, die zum Fernsehen wollen, die auf der Bühne bleiben wollen, die im Großbereich Kunst bleiben wollen. Und da fragen mich immer die Eltern ganz besorgt, ob sie das unterstützen sollen oder nicht. Was eine krasse Frage ist für jemanden, der sein Leben dem gewidmet hat, wirklich komme, was wolle, Kunst zu produzieren, in guten wie in schlechten Zeiten. Und auch nicht immer erfolgreich, ne? Also ich bin da ja auch sehr transparent und sehr gerne ehrlich. Und ich werde nie vergessen, dass mich ein kleines Mädchen in der ersten Stunde, so ein kleiner Klugscheißer, ich habe in die Runde gefragt, ich meinte, na, wer von euch möchte denn Künstlerin bleiben, werden, wenn ihr mal groß seid und so. Und dann sagte dieser kleine Frechmops, dass ihre Eltern ihr gesagt hätten, sie dürfe nicht Künstlerin werden, weil Künstler ist ja brotlose Kunst. So, und da verdient man ja kein Geld und das ginge nicht, deswegen müsste sie was Ordentliches werden. Und es ist witzigerweise eines meiner talentiertesten Mädchen. Und die Einstellung hat sich auch geändert in den letzten 4 Jahren, die ist ja jetzt ein Teenie. Und die Einstellung der Eltern offensichtlich auch. Aber das ist die Realität, ne? Das ist nach wie vor die Realität. Und ich als arbeitende Künstlerin kann dem eigentlich nur zustimmen. Es ist unfassbar schwer, als Künstlerin seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und ich kann nur jedem raten, der das wirklich will. Das ist die erste Voraussetzung. Man muss mit jeder Zelle seines Körpers dahinter stehen. Was anderes geht nicht. Wenn man nicht vollkommen brennt für diesen Job, ist man nicht in der Lage, die ganzen Absagen zu handeln. Und die kommen. Das ist halt, ein Job hat 90 Absagen im Hintergrund oder 99 Absagen im Hintergrund. Und das, was in der Öffentlichkeit dann zu lesen ist. Also wenn ich sage immer, wenn ich einen schlechten Tag habe, google ich mich selbst, weil das, was im Internet steht, klingt super. Aber das entspricht halt nicht meinem Alltag. Mein Alltag ist arbeiten, 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 kämpfen, kämpfen, kämpfen und nie den Kopf hängen lassen. Und das ein Leben lang, das muss man wirklich wollen. So, und das ist das Erste. Und das Zweite ist die breit aufgestellt Seinheit. Du weißt schon, was ich meine. Breit aufgestellt ja. sein ist, denke ich, heutzutage extrem wichtig. Es geht so ein die bisschen.
Voraussetzung, ne? Genau.
Ja, Voraussetzung. Weißt du, es gibt immer auch den einen, der im Lotto gewinnt. Ne, es gibt immer den einen, der nur einen Gesichtsausdruck hat und einen Satz reden kann und dann trotzdem gebucht wird. Vollkommen sei ihm oder ihr gegönnt. Aber grundsätzlich ist es eher ein bisschen rückläufig, dass die Künstler heutzutage wirklich auch was können müssen. Tanzen, singen, reiten, irgendein Kampfsport.
Das heißt, du musst ständig an dir arbeiten und das hört nie auf, richtig?
Es reicht in vielen Formaten, ein Gesicht zu sein, wie auch immer. Aber um dabei zu bleiben und das ernst zu meinen, da gehört eine fundierte Ausbildung zu und Skills, die man sich sein Leben lang erhält. Definitiv. Gerade auch, wenn man älter wird, ne? Also, weil es ist ja auch im Schauspiel diese Mehr von, wenn du es mit 30 nicht geschafft hast, dann schaffst du es gar nicht mehr. Das ist halt wirklich, oder mit 25 oder die Messlatte variiert. Das ist immer noch Thema und davon darf man sich natürlich nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil eins ist ja mal klar, Schauspiel reflektiert das Leben und im Leben werden wir alle älter. So, und es gibt immer Rollen da draußen. Man muss sie sich halt nur holen oder es aushalten, sie nicht zu kriegen. Ne?
Du musstest ja auch schon einige Niederlagen neben vielen Erfolgen einstecken. Woher nimmst du für dich die Kraft? Ich habe gelesen, dass du mit deinem Pferd gerne mal ein paar Wochen in den Wäldern in Schweden in der Wildnis verschwindest. Ist das deine Kraftoase?
Vielleicht als einleitenden Satz, mir hat mal ein Musikproduzent gesagt, nachdem ich habe ja ein Buch, also es gibt ein Buch über diese Wildnisreisen, quasi eine Autobiografie. Das ist jetzt gerade auch als Hörbuch erschienen. Das ist vor ein paar Wochen, vor Weihnachten ist das rausgekommen. Frei sein heißt es und ist beim Drömer Knauer Verlag verlegt. Und das war eine Auftragsarbeit, natürlich ein Ritterschlag, wenn so ein riesen Buchverlag einen anruft und sagt, schreib uns doch mal deine Lebensgeschichte auf.
Bist du selbst an den Verlag als Künstlerin herangetreten oder wie bist du an den Verlag gekommen?
Hajo Schumacher, Ex-Redakteur vom Spiegel, der hat auf damals MySpace, es ist eine Website, die meine Generation durchaus noch kennt, da habe ich so kleine Blogs veröffentlicht aus meinen Tagebüchern von meinen Wildnisreisen. Und aus irgendeinem Grund hat er das gelesen, weil ich damals in der Schachwelt viel aktiv war und er wiederum befreundet war mit dem Schach, Godfather, Frederik Friedel. Und die sind befreundet und dann hat Hajo irgendwann mal auf mein Profil geguckt und hat da so eine kleine Anekdote aus meinem Tagebuch gelesen, hat angerufen und gesagt, stimmt das oder ist das Fiction? Und dann meinte ich, wie, was stimmt das? Also, na ja, hier so clean und blond und Fingernägel lackieren und so und du allein im Wald, ist das ein PR-Gag oder machst du das wirklich? Und dann meinte ich, wusste gar nicht, wovon er redet. Ich meinte, ja, klar mache ich das wirklich. Wo ist dein Problem? Und dann sagte er, also wenn das stimmt, dann mache ich dir jetzt einen Kontakt zum Drömer-Knauer Verlag, auch noch über eine andere Ecke, aber mehr oder weniger so. Und dann haben die angerufen und gefragt, ob ich ein Exposé schreiben kann. So, und dann habe ich gesagt, klar, schreibe ich euch ein Exposé, habe aufgelegt und erstmal Exposé gegoogelt, weil ich keine Ahnung hatte, was die von mir wollen. Und dann mit Hilfe von einer Schriftstellerin, die das beruflich macht, habe ich dann halt ein Exposé irgendwie hingezimmert und dann das Buch geschrieben innerhalb von einem Jahr.
Ist das in deiner Agentur in der Sprecherdatei Berlin von Dennis Bergemann von dir eingesprochen worden?
Das ist in der Sprecherdatei eingesprochen worden, genau. Einer der wenigen Menschen, die wirklich das Herz am richtigen Fleck haben, was uns Künstler anbelangt, kann man bei der Gelegenheit gerne mal erwähnen. Großartige Agentur, großartige Mitarbeiter. Es ist wirklich ein Familienunternehmen. Zumindest hat man das Gefühl, dass sie alle irgendwie auch zusammen feiern. Und Dennis ist wirklich einer der wenigen Menschen, ich weiß überhaupt nicht, womit ich den verdient habe. Und der hat mir angeboten, das in der Sprecherdatei aufzunehmen. Ich durfte meinen Hund immer mitnehmen und Kaffee, Hund, Schokolade. Und da es Sommer war, hört man sie ab und zu schnaufen auf den Aufnahmen.
Du erzählst in deinem Hörbuch Frei sein die Geschichte, wie du regelmäßig nur mit Hund und Pferd im Wald für ein paar Wochen, sowohl im Sommer, aber auch mal im verschneiten Winter verschwindest. Damit hast du schon ganz früh mit 18 Jahren angefangen. Warum?
Wenn ich das wüsste, warum, das ist die Frage aller Fragen, die auch immer wieder gestellt wird. Wie bist du darauf gekommen, 4 Monate allein mit 2 Ponys im Alter von 18 Jahren direkt nach der Schule in den Wald zu ziehen? Warum? Das mache ich immer noch. Ich habe meine, überleg gerade, ich kann dir mal eben kurz das Cover in die Kamera halten, dann wisst ihr auch, von welchen Pferden ich spreche. So, das da ist mein Haupt- und für immer Seelenpony. Die habe ich leider nicht mehr. Die ist vor ein paar Jahren gestorben. Und das kleine Gelbe da, das habe ich noch. Das ist Nokona oder Püppi, wie wir sie nennen. Und mit Püppi war ich jetzt schon 3-mal alleine in Schweden. Und vorher sind wir halt immer zusammen unterwegs gewesen. Als Packpferd sozusagen. Und das mache ich, seit ich 18 bin. Nicht mehr jedes Jahr. Im Moment habe ich immer so einen 2- bis 3-Jahres-Rhythmus. Letzte Reise war letztes Jahr. Zum ersten Mal eine Winterreise. Im März, April. Und eigentlich habe ich vor, dieses Jahr wieder zu fahren. Ich muss mal gucken, ob ich das schaffe beruflich und auch so ein bisschen kräftemäßig. Sonst spätestens nächstes Jahr. Und ja, da reise ich dann rum, wochenlang und zelte und spreche gar nicht. Ich singe auch nicht. Also ich bin keine umherwandernde Gesangselfe mit einer Gitarre. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin einfach nur...
Down to earth.
Ja, wirklich. Und auch das Cover hier mit den offenen Haaren ist natürlich gestellt. Ist natürlich völliger Quatsch. Ich habe die Haare da zusammen und... bin da sehr auf mich reduziert unterwegs. Manchmal, ich weiß nicht, diejenigen, die Schweden gut kennen, im Norden ist es ja dann auch im Sommer öfter mal ungemütlich. Es ist jetzt nicht so, dass es ein gemütlicher Campingurlaub ist. Es geht auch darum, seine Grenzen zu erkennen zumindest. Man muss sie ja nicht gleich überschreiten oder dehnen, aber wenn man sie am Horizont sieht, ist das ja auch schon mal lehrreich.
Würdest du sagen, dass du dir in der Abgeschiedenheit und dem Alleinsein selbst näher kommst?
Ja, natürlich komme ich mir da näher und ich habe dieses, also große Teile des Buches habe ich geschrieben, als ich 18 war. Ich habe es dann halt nur jetzt zusammengefasst und las doch mit einigem Erstaunen, was ich da schon als Teenager, aus meiner heutigen Sicht, ist man mit 18 der totale Teenie, geschrieben habe. Und unter anderem steht da, ich muss erstmal alle äußeren Verbindlichkeiten und Kanäle abstellen, um zu hören, was wirklich meine Stimme ist. So. Und damals wollte ich nicht Sprecherin werden und schon gar nicht, also Sängerin wollte ich immer werden, aber dass ich tatsächlich mal mit meiner Stimme arbeiten würde, schwerpunktmäßig, das war überhaupt nicht klar. Das ist etwas, was von außen passiert ist. Und dass ich ausgerechnet diesen Satz geschrieben habe, finde ich sehr, sehr bezeichnend so. Und das ist, glaube ich, auch die Essenz. Wenn ich hier als Schauspielerin, als Sängerin, als Sprecherin, als Autorin, als Person der Öffentlichkeit mein Leben führe und dann natürlich noch die Pferde habe und Gott sei Dank einen Freundeskreis und eine Familie, das ist schon in der Berliner City ganz schön laut alles.
Absolut, ja. Ich zitiere jetzt mal was. Du hast in einem Song gesagt: Die Stille verstehen, das Geräusch des Atems wird zu meiner Welt, die Bäume mein Schutz, die Dunkelheit zu meiner Freiheit. Stehst du immer noch hinter diesem Satz?
Weil
Ist dieser Gegensatz und sowieso Gegensätze scheinen dich auch auszumachen ein bisschen. Du lebst in einer sehr lauten Stadt, arbeitest dann wieder alles wahrscheinlich in der Stille. Und du sagst, du hast nochmal ein anderes Zitat: Ich bin laut und leise, still und gebändigt. Ich bin alles, was ich tue. Ich bin nicht ohne mich. Wenn ich dich ansehe, sehe ich dich. Wenn ich gebe, gebe ich alles, was ich bin. Also dich scheint das auch auszumachen, beides so extrem zu leben, oder?
Absolut. Das beinhaltet aber auch einen ganz großen Teil Zurückgezogenheit, weil das wirklich meine Wahrheit ist. Wenn ich da bin, dann bin ich da. Das kann man aber auch nicht 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das heißt, meine Umwelt, mein Menschenkreis ist auch reduziert. Ich bin beruflich natürlich immer irgendwie da und immer voll in der Situation. Und man merkt mir vielleicht vieles nicht an, weil ich ja natürlich auch Schauspielerin bin. Aber dieses Zitat, wenn ich gebe, gebe ich alles, was ich bin, das ist wirklich meine Wahrheit. Und
daraus erschließt sich aber eben auch schon, dass das sich nur auf wenige Bereiche in meinem Leben wirklich leben lässt. Ne? Ansonsten wäre ich ja ein Vulkan und würde irgendwann kaputt gehen.
Ja. Du wirkst sehr, wie soll ich das sagen, schon ein bisschen wie eine Eisprinzessin aus dem Norden. Das zeigt sich auch. Ja, das ist so faszinierend. Ich finde auch dein Cover von deinem neuen Album sehr schön, sehr interessant. Und in der Eislandschaft zu sitzen mit einem Flügel, macht ja auch nicht jeder. Da habe ich mich auch gefragt, wie bist du bitte mit dem Flügel da hingekommen?
Dazu gibt es eine sehr schöne andere Anekdote. Ich weiß nicht, inwieweit du recherchiert hast. Es gibt ein Album von mir, mein zweites Album, das nennt sich Red Rain. Und dazu gibt es ein Musikvideo, natürlich auch mit meinen Pferden, aber da haben wir einen Konzertflügel und das ist jetzt kein PR-Gag. Wir haben von Hamburg aus einen Konzertflügel ausgeschlachtet. Der Pianomeister hat sich gefreut, er durfte alle Saiten und alle Wirbel, alles, was da drin war, was sich verwerten lässt, behalten. Dafür hat er uns das, wir hatten ja kein Budget, kein gar nichts, ne? Wir sind immer so guerillamäßig unterwegs, hat er das ausgeschlachtet. Für die das noch nie gesehen haben, in einem Flügel oder in einem Klavier befindet sich eine tonnenschwere gusseiserne Platte, auf die die Saiten gezogen sind. Die Platte ist nicht tonnenschwer, die wahrscheinlich so 350 Kilo, aber der Zug der Saiten, der hat mehrere Tonnen. Ne? Also so ein Klavier ist ja quasi ein Saiteninstrument. Und der hat also alle Saiten da runtergezogen, hat die gusseiserne Platte entfernt, bis wir nur noch den Körper hatten. Die Beine haben wir auch abgenommen. Und diesen Körper haben wir dann, wie mein Vater mir damals beigebracht hat, zu einem Holzfloß umgebaut. Das heißt, wir haben leere Kanister unter den leeren Klavierkörper oder Flügelkörper gebunden und haben das Ding als Floß auf den See geschoben und ich habe da drauf performt. Und hinterher, also das sieht man halt auf dem Video auch, und es gibt eine Fotosession dazu, hinterher hat fast jeder Reporter gesagt, das ist doch gefotoshoppt, das habt ihr nicht wirklich gemacht.
Und tatsächlich verrückt.
Ja, es ist so, wir haben das wirklich gemacht. Im nächsten Video haben wir ein leeres Klavier in einen Baum gezogen, theatralisch an Seilen mit einem VW-Bus. Also ich habe schon sehr viele Klaviere und Flügel zerstört. Dieser Eisflügel allerdings, der ist im Studio entstanden. Da habe ich keinen Flügel mit ins Eis genommen. Das ist eine Fotomontage.
Okay. Aber du hast es schon in deiner Wohnung schneien lassen, oder?
Auch das, da musst du dir mal das Making of Schnee, also Schnee.
Habe ich.
Und ich habe die lustigsten Anfragen. Jetzt gerade von einer Kollegin schrieb mir, Well, du hast doch damals eine Schneemaschine gebucht. Wie hast du das gemacht? Wir brauchen auch eine. Und ich so, meine Schneemaschine ist ein Nudelsieb und Kunstschnee und heißt André auf einer Leiter und der siebt dann halt irgendwie. Ach ja, und ein Ventilator.
Großartig.
Ich habe immer noch Schnee auf dem Balkon, Kunstschnee.
Ja, ich habe es mir gedacht, das geht ja in alle Ritzen.
Du siehst ja, ich habe hier so Parkett, ne? Also wenn ich staubsauge, ist immer noch Schnee dabei.
Großartig. Also Winter ist schon auch ein Thema für dich, also jetzt zumindest. Du hast in deinem neuen Album auch das Orchester mit eingebaut. Ist das auch zum ersten Mal? Oder ist das jetzt beabsichtigt, dass du das mit ein... Genau, erzähl mal warum.
Ich bin ja, also das nennt sich Singer-Songwriter, da kann man sich vielleicht nichts drunter vorstellen. Das heißt, ich sitze am Klavier, ich habe hinter mir, siehst du schon, meine beiden besten Freunde, da entsteht die Musik. Ich komponiere alles am Klavier, ich spiele die Klaviere und singe dazu. Und dann habe ich einen Produzenten oder mehrere in dem Fall, die bei der einen oder anderen Nummer sagen, das ist ein super Single, lass uns mal einen Popsong draus machen, damit das im Radio auch läuft. Ne? Ich bin selber gar nicht so ein Popmusik-Fan, aber natürlich schreibe ich manchmal so eine Nummer wie Gut genug oder so, kannst du dir auf YouTube angucken, das ist halt einfach ein tanzbarer Popsong. Macht mir auch Spaß, aber der ist gar nicht die Essenz. Ne? Also von mir die Essenz ist am Klavier mit Stimme. Und dann hatte mein Musikproduzent die großartige Vision, lass uns doch mal in Zeiten von Corona ein Orchesteralbum machen. So, weil Orchesterproben, Ensemble-Sachen, alles nicht mehr erlaubt gewesen oder schwierig zu machen. Und selbst wenn es erlaubt war, die Leute kommen ja nicht mehr. Ne? Ich habe jetzt noch Freunde im Freundeskreis, die sich mit mir gerne draußen treffen, aber nicht auf den Kaffee reinkommen wollen. Und das betrifft jeden und alle ganz unterschiedlich. Natürlich gibt es auch viele Musiker, die sagen, sorry, Streichquartett, mache ich nicht. So. Und nun ist mein Produzent aber so toll, dass der halt sehr gute Verbindungen hat zu klassischen Musikern und angefangen hat, die einzeln aufzunehmen. So, und ich habe das Klavier von hier geliefert, habe ihm die Spuren geschickt. Er hat bei sich die meisten klassischen Instrumente aufgenommen, ein bisschen digital zugearbeitet, die Gitarren selber gespielt. Und so ist es über das Jahr einfach ein großartiges, und ich sage das ohne Eitelkeit, weil ich selber völlig baff bin, was diese Künstler da geschafft haben, auch an Arrangements, weil ein Song am Klavier ist noch kein Orchester-Arrangement. Da gehören kreative Leute zu, kreative Köpfe, nicht zuletzt mein Musikproduzent, der das alles als Vision zusammengebastelt hat. Und der ist in einer anderen Stadt. Wir entweder treffen uns digital oder ich fahre halt hin. Und das ist einfach eine großartige Sache, die mir passiert ist, über die ich mich wahnsinnig freue und die auch irgendwie genau richtig kam.
Total schön. Dir sind viele großartige Sachen passiert, aber auch leider etwas nicht so ganz Großartiges. Und das war, glaube ich, vor 2 Jahren oder war es letztes Jahr? Vor zwei Jahren.
Ja, genau.
Genau. Magst du davon erzählen?
Na klar, ist ja auch kein Geheimnis. Ich habe ja auch darüber geblockt und alles. Ich bin ein irre gesunder Mensch. Ich habe nicht mal eine Grippe. Corona hatte ich auch noch nicht, gehört zu den Aliens, die einfach sowas nicht kriegen.
Weil du in der Wildnis unterwegs bist mit Pferden wahrscheinlich.
Es gibt andere Pferdeleute in meiner Umgebung, die permanent eine Nasenschleimhaut, irgendwas Entzündung haben. Nee, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich mit einem Kinderensemble von fast 100 Kindern zusammenarbeite und Gesangsunterricht gebe und immer noch nicht krank bin. Also
wow, toll.
Ja, nur eine Frage des Wann.
Und dann hat es sich aber leider sehr heftig
erwischt. Dann hat es mich komplett an einer anderen Ecke erwischt. Ich hatte eine Kopfschmerzen, also ich habe chronische Kopfschmerzen und irgendwann hat mein, Sportarzt hier, Orthopäde.
Orthopäde.
Mhm. Genau, gesagt, komm, wir röntgen einfach mal die Halswirbelsäule und bevor ich dich da zur Krankengymnastik schicke, machen wir auch nochmal ein MRT von der Halswirbelsäule. Und ich habe das so zwischen meine Termine gequetscht. Mein Tag war voll von morgens bis abends und um 11 war das MRT. Ich dachte, ich gehe da kurz rein, bin wieder raus und war schon am Telefon quasi mit dem nächsten Termin beschäftigt. Als die Ärztin hinter mir herrennt aus dem MRT und sagt, Frau Fuchs, bleiben Sie noch mal bitte kurz. Wir haben hier was gesehen. So, und wir würden gerne noch mal ein Bild machen mit Kontrastmitteln. Und dann hat sie auf eigenen Dunst, das geht ja dann auch eigentlich nicht so schnell, ne, und aus einer Überweisung, da auf eigene Verantwortung ein MRT vom Kopf gemacht, nicht mehr von der Halswirbelsäule, mit Kontrastmittel. Und stellte fest, ich habe einen 8 cm großen Tumor im Kopf.
Wow.
Und da habe ich mich dann erstmal hingesetzt. So,
oh
das
Gott.
War dann an einem Montag im Mai, weiß ich noch. Und das Einzige, was mir einfiel, war per SMS meine Termine abzusagen. Und die Ärztin, Frau Dr. Sacco, weiß ich noch, sagte dann, also ich war natürlich fertig mit den Nerven vor allem, also für Witze, warum so viel Platz in meinem Kopf war, ist es auch noch zu früh. Aber 8 cm ist halt auch wirklich groß.
Das ist aber nicht hallo.
Nein, es ist irgendwie ein gefühltes Achtel von meinem Kopf. Und sie sagte halt, durch die Art und Beschaffenheit und wie auch das Kontrastmittel sich darstellt, geht sie davon aus, dass es gutartig ist. Zumal in der Größe mich das Ding schon längst gekillt hätte, bevor das so groß hätte werden können. Was alle bis heute nicht verstehen, ist, dass ich keinerlei Einschränkungen habe und hatte.
Ja.
Mhm. Das Ding, also mein Stammhirn hat eine S-Kurve, so, weil das Ding so groß war und sich schon ausgeweitet hatte. Und das Einzige, was ich hatte, war ein halbes Jahr lang eine anfangende Gefühlstaubheit in der Haut. Also keine Lähmung, sondern nur die Haut war von hier bis da. Und wenn man sich ein bisschen liest, was ich natürlich jetzt habe, das sind die Trigeminus-Stränge, die halt so gehen. Und ich hatte aber zeitgleich, es ist so bescheuert, war ich Testimonial für eine Kosmetikfirma. Und die haben so eine Art Hautpeeling mit mir gemacht. Irgendwas Mikro-Needling, keine Ahnung, sowas, eine Art Peeling. Und ich habe immer gedacht, das kommt daher. So nach dem Motto selber schuld, bist du halt Testimonial für irgendwelche Beauty-Sachen und jetzt hast du halt ein bisschen eine taube Stelle. Scheiß drauf, hat mich auch null gestört, ne? Und dann, nach den ganzen Bildern, ging das natürlich alles ratzfatz, dass dann eben mehr Bildgebungsverfahren genutzt wurden und es wurde dann halt klar, dass das eine beginnende Einschränkung des Trigeminusnervs ist. Ne? Ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, eine beginnende Lähmung, aber mein Neurochirurg war nicht so besonders begeistert, als ich gesagt habe, ich kann mich erst in 3 Monaten operieren lassen, weil ich noch arbeiten muss. So, und
das hast du so gemacht oder
tatsächlich? Hab ich so gemacht, ja. Habe ich noch 3 Videos gedreht und alles Mögliche.
Mein Gott, wie ging es dir damit? Also das ist
mies.
Ja. Du bist Schauspielerin, ne?
Ich bin Schauspielerin. Also ich habe das durchgezogen, weil, also jetzt kann man ja leichteren Herzens sein. Diese OP, also im Gehirn operiert zu werden, ist nicht ohne Risiken. Und bei einem Tumor dieser Größe und bei einem sichtbaren Schaden nicht, aber bei einem sichtbaren Raumverlust des Stammhirns, ich hätte schwer behindert sein können. Schwer behindert. So, ne? Schlucken, sprechen, hören, sehen, Lähmung, alles. Und das ist alles nicht passiert. Ich höre sogar noch was. Also eigentlich hätte der Hörnerv direkt als erstes drauf gehen müssen und ist er nicht. Er ist ein bisschen eingeschränkter, aber es reicht, um zu hören, ob ich schief singe oder nicht.
Und wie bist du damit umgegangen? Also welche Mittel hattest du für dich, um damit klarzukommen?
Absolute Verdrängung, 3 Monate lang und dann hysterische Panik. Aber nicht drum reden. Das war ja dann auch mitten in Corona. Meine Familie durfte nicht mit. Die durften mich bis zum Krankenhaus bringen und dann nicht weiter. Meine ganze Familie hat sich gekümmert. Ich war also 3 Monate lang den Kopf in den Sand gesteckt und einfach alles durchgezogen. Und meine Schwester hat hauptsächlich sich gekümmert. Meine Schwester und die Frau von meinem Vater, meine Mutter, mein Vater, alle haben sich im Hintergrund darum gekümmert, dass ich die bestmöglichen Ärzte, die bestmöglichen Behandlungen, bestmöglichen Verlauf irgendwie bekomme. Und ich habe einfach gearbeitet und gearbeitet und gearbeitet. Und dann habe ich den Stift fallen lassen und meine Schwester und ihr Mann haben mich ins Krankenhaus gefahren und mich an der Tür abgegeben. Das war hart. Und ab da war ich nur noch ein hysterisches Wrack.
So. Dann hast du es rausgelassen, ne? Automatisch.
Ja, na klar. Und dann wurde ich operiert, es ging ja dann auch relativ schnell und bin danach in Reha. Und eins kann ich dir sagen, so eine Kopf-OP, also die 6 Wochen neurologische Reha brauchte ich auch, um überhaupt wieder geradeaus gehen zu können.
Oh Gott. Ja, Wahnsinn.
Nicht besonders schön gewesen.
Ja, aber du hast es geschafft und du hast es gepackt. Also du scheinst einen Schutzengel auch noch zu haben.
Ja, ich glaube, ich habe mehrere.
Wie haben dich da auch die Pferde in der Zeit getragen? Also war das vielleicht auch wichtig in der Zeit?
Also in der Zeit von der OP, bis ich wieder im Stall war, sind 3 Monate vergangen. Ja, doch, 3 Monate.
Ah ja, okay.
Insofern hatte ich eine ganz, ganz tolle Freundin, die sich um mein Pferd gekümmert hat. Jeden Tag, die mir Bilder geschickt hat und mir einfach die Sorge genommen hat, dass meine Tiere versorgt sind. Den Hund hatte ich noch gar nicht zu der Zeit. Die ist ja quasi ein, wenn nicht jetzt, wann dann, Entscheidung gewesen.
Der kleine Rumäne ist das, ne?
Ja, meine kleine rumänische Müllkippenmischung, die hier unterm Tisch liegt.
Okay.
Genau, die hatte ich noch nicht. Und insofern brauchte ich nur jemanden, der mir das Pferd abnimmt und dass ich da einfach beruhigt sein kann. Und so jemanden hatte ich zu der Zeit. Und dann habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben nur auf mich und meine Genesung konzentriert. Das
auch eine neue Erfahrung.
War eine ganz neue Erfahrung. Also alle meine Freunde haben gesagt, du hast den Tumor im Kopf nur bekommen, damit du mal eine Pause machst.
Kann sein, ja.
Also, ich weiß nicht. Naja.
Das will man nicht hören, ne?
Ja, es ist auch irgendwie, es ist auch
lustig. Ich habe mich gefragt, ob daraus die Texte für deine Lieder entstanden sind aus dieser Zeit oder war das schon vorher? Und dein Album heißt ja Zerbrechlich. Das heißt, hat das was miteinander zu tun?
Also der Tumor im Kopf war natürlich eine extreme ätzende Erfahrung. Ist aber nicht die einzige ätzende Erfahrung, die ich in meinem Leben schon gemacht habe. Das heißt, die Texte, oder was ich damit sagen will, ist, alle meine Songtexte befassen sich mit meinem Leben. Klingt jetzt super egoistisch, aber ist es ja auch irgendwie. Es ist wie ein Tagebuch, es ist wie ein Song-Tagebuch. Dinge, die mich berühren, Dinge, die mich wach halten, die mich glücklich oder traurig machen. Und da ist die Kopfgeschichte sicherlich ein Riesenkapitel von, aber nicht das einzige. Auf dem Album sind 14 Songs. Viele sind vor der OP entstanden. Zum Beispiel der Titel Stark geboren ist vor dem Kopf entstanden.
Ja, und großartig.
Das ist einer meiner für mich auch wichtigsten Songs, der wichtigsten Texte. Und diese Humorgeschichte, also so ätzend und so scheiße, wie das ist und auch nach wie vor ist, weil es wurde ein Teil entfernt, ein Teil bestrahlt und muss halbjährlich zur Kontrolle. Es ist gutartig, aber trotzdem hat man einen Tumor im Kopf und fragt sich die ganze Zeit, hoffentlich bleibt er so. Ja. Aber es ist Teil davon. Es ist ein Teil meiner Erfahrungen und deswegen auch nur ein Teil meiner Songs. So, und diese Gedanken, Stark geboren und das Album dann zerbrechlich zu nennen, ist mal wieder.
Auch wieder ein Widerspruch, ne? Auch hier wieder dieser Widerspruch.
Wollte ich sagen, genau. Und das ist tatsächlich etwas, der Gedanke ist jetzt gerade gekommen. Das war mir gar nicht so bewusst. Ne, dass ich bin halt extrem widersprüchlich offensichtlich und bin aber alt genug und protzig genug zu sagen, ja Mann, das bin ich halt. Und das ist in Ordnung. Ja, es ist, was ich bin. Ich muss nicht das eine oder das andere sein.
Genau. Ich hatte ja dir auch schon vorher geschrieben und dich gefragt, ob das auch vielleicht so eine Art Alleinstellungsmerkmal sein könnte. Oder ein bestimmtes Profil von dir, also dass du dich so stark und aber auch gleichzeitig so zerbrechlich oftmals in solchen Situationen befindest. Würdest du sagen, ja, das könnte hinhauen oder ja, hat das damit nichts zu tun? Also machst du das bewusst, dass du...
Nee, also ich bin auch null Borderliner. Ich gehe auch nicht in die Wildnis, um den schnellsten Weg zu finden, mich umzubringen. Ja. Also es ist wirklich, ich gehe dahin, um eine stille, schöne Zeit zu finden, nicht um bewusst zu sagen, so heute gehe ich mal so richtig an meine Grenzen und komme dann noch stärker zurück oder halt kaputt. Das mache ich überhaupt gar nicht. Und auch diese Gegensätzlichkeit ist etwas, das mir bewusst gemacht wurde, weil ich, Story of my life ist eigentlich, dass mich alle Redakteure, Produzenten, Caster, welche Menschen auch immer für den Job verantwortlich sind, fragen, was bist du denn jetzt eigentlich? Bist du Schauspielerin? Bist du Sängerin? Bist du zart und blond oder bist du die Wildbist-Tante?
Du bist alles, ja.
Ja, und ich kann auch nichts, also natürlich könnte ich mir die Haare abschneiden und mich bemühen, bewusst ein anderer Typ zu werden, der vielleicht mehr meiner Naturverbundenheit optisch entspricht. Aber warum? Also ich bin mit Pferden groß geworden. Ich kann wirklich besser reiten, als ich laufen kann. Ich glaube vor allem daran, dass ich nicht besonders gut laufen kann. Und ich buddel nun mal gerne Würmer aus und habe ich schon als kleines Kind, unter den Steinen Schneckis und Würmer rausgesammelt und mir angeguckt.
Und gleichzeitig lackierst du die Fingernägel.
Doch, während wir den Podcast haben, natürlich. Habe ich natürlich auch die wilde Lockenmähne und achte auf mein Äußeres und bin ganz klar ein heller nordischer Typ, der eben auch immer genau in diese Sparte besetzt wird, wurde und auch werden wird. Klar, aber wir haben alle unsere Äußerlichkeiten und unsere inneren Befindlichkeiten und versuchen, die in Einklang zu bringen. Und ich fühle mich nicht weniger real und echt und Wildnisgängerin-mäßig, wenn ich mir die Nägel in einem Podcast lackiere, als wenn ich draußen mein Pferd rumdaddel, ne, mit denselben. Ja. Also es ist so, das mache ich nicht bewusst, aber das ist tatsächlich etwas, das mir mein Leben lang nicht nur positiv, im Gegenteil, auch negativ immer als Frage gestellt wird. Wer bist du denn eigentlich?
Ja, diese Frage kenne ich. Aber ich finde, dass eigentlich ich persönlich komme damit total gut klar, weil ich mir, mir gesagt habe, ja, ich habe einfach verschiedene Facetten. Und genauso bei dir. Also ich finde es ja gerade großartig, dass man nicht nur auf eine Sache reduziert ist, ja, sondern da einfach mehrere Talente hat und Facetten. Genau, was würdest du zum Abschluss nochmal als Quintessenz drei Punkte, die du jedem Künstler, jeder Künstlerin nochmal so mitgeben möchtest zum Thema Persönlichkeit, um durchzukommen in diesem Job?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich am Ende des Tages weiß, wer ich bin. Ich gucke in den Spiegel und ich weiß, ich war genau der Mensch, der ich bin bei dem Casting, bei der Audition, bei dem Podcast, bei dem was auch immer, Gig, Vorstellungsgespräch, Job mit dem italienischen Fliesen-Keramik-Typ vorgestern. Also für mich, und das kann ich nicht für andere bestimmen, für mich ist wichtig, dass ich wahrhaftig bin und ich bin, egal was ich mache. Und das heißt auch, dass ich mir das Piercing rausnehme, wenn ich zur ARD, zu einem Casting gehe. Klar, weil die damit nicht umgehen können. Das heißt nicht, dass ich meinen Job stoisch, wie mein Sternzeichen Stier, komme, was wolle, irgendwie durchprügeln muss. Natürlich kann ich mich verändern. Ich bin Schauspielerin. Aber wenn ich Schauspielerin bin, dann bin ich das 100% echt.
Ich 100%. Genau, toll. Also auf der einen Seite diese Authentizität, genau, die man sich erhalten muss als Persönlichkeit, aber dann natürlich switchen, um schauspielerisch tätig zu sein, ganz klar. Ne?
Ich möchte halt nicht ins Bett gehen und mich mies fühlen mit mir selbst. So. Und ja, ich glaube, das ist für als Mensch, nicht nur als Künstler, ich glaube, es ist als Mensch wichtig, jeden Tag.
Total schön. Ich finde es wunderbar, dass es dich so gibt. Und ja, mach weiter so mit deinen Pferden, mit deiner Kunst, mit allem. Dankeschön.
Dankeschön.
Wenn ihr noch mehr über Vale Fuchs erfahren möchtet, dann geht auf ihre Website www.valefuchs.de, geschrieben V-A-I-L-E und der Fuchs hintendran. Alle weiteren Informationen über sie, ihr Album und das Hörbuch Frei sein findet ihr in den Shownotes. Und hier noch ein Ausschnitt aus ihrem Lied Schwerkraft.
Fang mit an.